Brücken sind etwas Faszinierendes, finde ich. Weil man baut nicht einfach eine Brücke aus Spaß, einfach so, weil man eben Lust hat, Freude hat, irgendwas zu kreieren, sondern man baut Brücken, um irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Normalerweise, denke ich, die Brücken, die ich kenne, sind zumindest so. Aber die Brücken, die sind dann vielmals eben doch auch Kunstwerke. Ich habe ein paar solche Beispiele mitgebracht. Das erste war schon da. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Brücken überhaupt, die Golden Gate Bridge. Auch ein Kunstwerk. Sie überwindet einen Meeresarm. Viel schwieriger wäre es, auf die andere Seite zu kommen, wenn da keine Brücke wäre. Das wäre viel schwieriger. Ein anderes Beispiel, die Tower Bridge in London. Auch eine ganz bekannte Brücke. Die ist da, um einen Fluss zu überwinden. Hat vielleicht auch noch andere Funktionen. Ebenfalls eine ganz interessante und beliebte eine Brücke, die ja sehr viel auch besucht wird von Touristen. Wenn man in London ist, muss man doch die Tower Bridge gesehen haben. Eine Brücke, die vielleicht weniger bekannt ist, aber die uns auch sehr gut gefällt. Eine Brücke in Norwegen, die Atlantikstraße, die verbindet Inseln miteinander. Es wäre sehr, sehr umständlich, diesen Weg zu befahren, wenn da keine Brücken wären. Das sind mehrere hintereinander. Auch nach meiner Ansicht ein Kunstwerk oder Kunstwerke. Und als letztes Beispiel noch eines aus der Schweiz. Diese Brücke ist vielleicht etwas speziell, die ist sicher ein statisches Kunstwerk. Ob es jetzt ästhetisch Kunstwerk ist oder nicht, das sei dahingestellt. Die Brücke ist insofern ein bisschen speziell. Die überwindet ein Tal, sage ich mal. Man könnte hier oder man musste auch lange Zeit ohne diese Brücke zurechtkommen. Man musste dann einfach durch Klosters fahren, wenn man nach Davos wollte. Aber die macht jetzt den Weg einfach viel angenehmer, diese Brücke. Man spart Zeit, es macht Freude. Diese Brücke ist auch wirklich eine Attraktion. So, keine Angst, ich werde heute nicht über Brücken und so, über die Statik etwas erzählen. Aber es sind einfach gute Bilder, das im Kopf zu haben, wofür sind Brücken, wie gut sind sie auch, wie attraktiv sind Brücken. Aber heute geht es natürlich um Brücken zwischen Menschen. Ich bin nämlich überzeugt, dass es auch Hindernisse gibt, eben nicht nur in der Natur, wo es irgendwelche Täler gibt, Flüsse oder weiß ich was, die man überwinden muss, sondern es gibt eben auch zwischen Menschen Hindernisse, die man überwinden muss. Oder Hindernisse, die man nicht so leicht aus dem Weg schaffen kann, wo es eben viel, viel besser, viel attraktiver ist, viel sinnvoller ist, eine Brücke darüber zu bauen, als eben zu warten, bis die Hindernisse sich selbst entfernen. Das ist sowieso sehr selten. Oder ob man die eben einfach abtragen kann. Brücken sind etwas ganz Wichtiges. Es geht mir eben heute um Brücken zwischen Menschen, Hindernisse überwinden, die zwischen Menschen sich ergeben haben oder auch Hindernisse zwischen Menschengruppen. Es gibt, glaube ich, ganz eindeutig Hindernisse, wir spüren das auch als Gemeinde, dass es Hindernisse gibt für Menschen, die unseren Glauben nicht teilen, mit uns in Kontakt zu kommen. Hindernisse, die sie eben aufhalten, zu uns in die Gemeinde zu kommen. Das können Erlebnisse sein, negative Erlebnisse, die sie mal gemacht haben, wie vielleicht in der Kindheit oder mit irgendwelchen Menschen, von denen sie glauben, der gehört jetzt genau dazu, da gehe ich nie hin, so möchte ich gar nie werden. Oder auch Hindernisse aus kulturellen Hintergründen, wo es einfach ganz andere Kultur ist, wo irgendwelche Angst da ist. Menschen haben vielleicht Angst, zu uns zu kommen, weil das unbekannt ist und so weiter. Weil es nicht mehr populär ist vielleicht, weil die glauben, die Leute da drin, die sind sowieso von vorgestern oder noch weiter zurück. Hindernisse, die eben Menschen aufhalten, zu uns zu kommen. Es gibt aber auch Hindernisse, die uns aufhalten, zu den Menschen zu kommen. Vielleicht haben wir kaum mehr Beziehungen zu Menschen, die nicht den Glauben mit uns teilen. Vielleicht haben wir gar keine gemeinsamen Interessen mit anderen Menschen. Einfach, es gibt auch Blockaden, Hindernisse, die uns eben aufhalten, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und ich bin eigentlich überzeugt, wir haben auch als Gemeinde schon vieles unternommen, Brücken zu bauen, die eben diese Hindernisse überwinden. Viel haben wir investiert in Werbung, attraktive Werbung. Wir haben sicherlich schon Veranstaltungen organisiert, die niederschwellig sind, sagt man dem, also wo es eben einfach sein sollte, für fremde Menschen zu uns zu kommen. Wir haben Konzerte organisiert, wir haben kürzlich einen Film, einen Ehefilm da organisiert. Und wir stellen fest, trotzdem die Brücken, die wir bauen, dass wir uns Mühe geben, diese Brücken zu bauen. Und ich denke, es wird auch immer aufwendiger, Brücken zu bauen, die genügend attraktiv sind, dass die Menschen kommen. Trotzdem wir da ziemlich investiert haben, sind es nur vereinzelte Menschen, die eben von außen über diese Brücke zu uns kommen. Es ist nichts Falsches daran, solche Brücken zu bauen. Das werden wir sicher weiterhin tun. Das ist nicht verkehrt. Aber es ist eben nicht das Einzige. Was ich heute eben etwas mehr thematisieren möchte, ist eben die Idee, Brücken in die andere Richtung zu überqueren. Dass wir nicht die Brücken bauen und eben viel investieren, die Brücken attraktiv zu machen, um Menschen zu bewegen, dass sie zu uns kommen, sondern wollen uns inspirieren lassen, Brücken zu bauen, die es uns erlauben, zu anderen Menschen hinzugehen. Das ist eigentlich die Alternative, von der ich glaube, dass wir die in Zukunft noch wesentlich mehr benutzen sollten. Brücken zu bauen, die uns erlauben, zu anderen Menschen hinzugehen, ihnen das zu bringen, was wir haben, was wir erlebt haben. Ich möchte dazu einen Abschnitt lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Ein kleines Stück fehlt da auf der Folie. Ich lese den gesamten Text von Vers 19 bis 22 aus der Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung. Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Wir spüren in diesem Text ganz stark eine gewaltige Leidenschaft von Paulus. Wir spüren, dass es ihm sehr, sehr am Herzen liegt, eben Menschen für Christus zu gewinnen. Und wir sehen auch, wir hören, wir lesen, was er tut, wie er vorgeht. Er geht eben auf die Menschen zu. Er wartet nicht, bis sie kommen und irgendeine Veranstaltung von ihm besuchen, sondern er geht hin. Was mich auch beeindruckt, er gibt sich größte Mühe, ihre Andersartigkeit zu akzeptieren, sich so zu verhalten, dass es ihnen leicht fällt, die Botschaft von Jesus eben anzunehmen. Er bemüht sich, ihre Sprache zu sprechen. Er bemüht sich in seinem Verhalten, sich eben so zu verhalten, dass er keinen Anstoß erregt, dass eben nicht unnötige Hindernisse aufgebaut werden für diese Menschen, um Jesus begegnen zu können. Er überquert wirklich diese Brücke. Er lässt etwas von seinem Wesen, von dem, was ihm vielleicht am nächsten liegt, zurück, überquert diese Brücke und versucht wirklich in der Art und Weise, wie diese Menschen es brauchen, ihnen zu begegnen. Sie zu motivieren, ihnen das zu bringen, was in seinem Herzen eben ganz tief drin steckt und wofür er sie ebenfalls begeistern möchte. Es geht sogar so weit, haben wir am Schluss ja gelesen, ich verzichte auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. Also eben Menschen, die im Gewissen empfindlich sind, denen vielleicht etwas, die sich an irgendwelche Regeln halten, die jetzt für die Paulus, an diese Regeln wäre Paulus für sich nicht gebunden, das macht dann, verhält er sich so, gibt einen Teil seiner Freiheit auf, um eben diese Menschen auch zu gewinnen. Was kann das in unserer Umgebung heißen? Das könnten im Bereich Nahrung kann das sein. Das wäre sicher ein Beispiel, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die alkoholgefährdet sind, dann würden wir auf den Alkoholkonsum während einem Essen verzichten. Es könnte im Zusammenhang mit Bekleidung sein, wenn wir mit Menschen zu tun haben, denen eben die für sie gewisse Kleidervorschriften wichtig sind, dann wollen wir sie nicht verletzen, indem wir uns dagegen stellen. Das würde eben bedeuten, einen Teil unserer Freiheit hinzugeben, um diesen Menschen den Weg zu Jesus zu erleichtern. Das ist die Art Brückenbauen, das ist für mich ein ganz schönes Beispiel, ein eindrückliches Beispiel, wie Paulus eben, was er investiert, wie er eben nicht einfach wartet und denkt, ja, die sollen mal sehen, wie ich bin, was ich zu sagen habe, sondern wie er eben diese Brücken überquert und sich dieser Menschen annimmt, wie er versucht, sie zu verstehen, wie er ihre Sprache versucht zu sprechen, wie er Rücksicht nimmt auf ihre Situation, auf ihre Bedürfnisse. Natürlich geht das nicht so weit, dass er sich gegen sein eigenes Gewissen handeln würde, dass er eben jetzt dort, wo es heißt, er verhält sich bei Menschen, die sich nicht an ein Gesetz halten, auch so. Das würde nicht heißen, dass er selbst Gesetze, die für ihn vor Gott gültig sind, übertretet. Das gibt einen gewissen Rahmen, aber dieser Rahmen ist relativ groß, wo wir eben unsere Freiheit freiwillig auch mal einschränken können, um eben anderen Menschen so zu begegnen, dass sie die Botschaft verstehen, dass ihnen leicht fällt, diese Botschaft anzunehmen. Was gibt es denn für praktische Möglichkeiten, solche Brücken zu bauen? Ein solches Beispiel habe ich gehört von Paul Avisani an unserer Leiterkonferenz. Das hat mich inspiriert, darüber etwas mehr nachzudenken. Er hat uns erzählt, dass er an einer Wanderung teilgenommen hat, die von seiner Ortschaft, Meilen, organisiert wurde. Viele Leute waren da und Paul war dann eben auch dabei. Und da waren eben jetzt Leute, die kaum etwas von Jesus wussten. Und er hat dann dort in diesem Rahmen eine Gelegenheit erhalten, eine Paul angepasste Gelegenheit, nämlich mit Singen in einer Kirche zu singen und die Leute zu beeindrucken. Und dadurch sind dann sehr gute Gespräche entstanden. Das ist ein wunderbares Beispiel, was wir eben tun könnten, anstatt dass wir selber Wanderungen jetzt, das war jetzt vielleicht Seniorenwanderung, dass wir selber Wanderungen organisieren und krampfhaft versuchen, Leute zu überzeugen, sie sollen doch mit uns mitkommen, könnten wir viel einfacher und lockerer Wanderungen besuchen, die schon organisiert sind. Da sind ja die Leute schon, wir könnten einfach da teilnehmen. Das wäre ein Ansatz, der auch sehr effizient ist. Eben, es gibt nicht Arbeit, wir müssen das nicht organisieren, die Leute sind schon da. In diese Richtung, glaube ich, sollten wir etwas mehr denken, uns mehr in diese Richtung auch bewegen, dass wir eben nicht all unsere Energie darauf verwenden, zu schauen, dass die Leute endlich zu uns kommen, sondern dass wir einfach nutzen, was da ist, Beziehungen pflegen, eben solche Veranstaltungen, an solchen Veranstaltungen teilnehmen und einfach dort das, was wir haben, die Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat, da hineintragen. Unsere Überzeugung, unser, was der Heilige Geist uns gegeben hat, da einfach mitleben, mit kommunizieren. Weitere solche praktische Möglichkeiten sind sicher eben Nachbarn zum Essen einladen, mit Arbeitskollegen irgendetwas unternehmen, vielleicht eben auch mal überlegen, was interessiert uns denn, was haben wir für gemeinsame Interessen eben mit Menschen, die jetzt noch nicht, die noch keine Beziehung zu Jesus haben, überlegen, wo gibt es solche gemeinsamen Interessen. Da fällt mir spontan natürlich auch Peter ein, du bist so ein Beispiel, Interessen, Modellfliegen mit Kollegen, die Jesus noch nicht kennen, gibt Beziehungen, ist eine wunderbare Möglichkeit, eben den Glauben da einzubringen und dann eben auch darauf zu vertrauen, dass Gott dann das Weitere wirkt. Das ist ja dann eben das Schöne, wir müssen uns keinen Zwang antun, wir dürfen einfach da sein, das geben, was wir haben und dann dürfen wir die Resultate, das Resultat, was daraus entsteht, aus diesen Beziehungen, dürfen wir dann ganz getrost Gott überlassen. Das ist sicher ein Ansatz, dorthin gehen, wo die Leute sind, die wir erreichen wollen. Als Alternative zu dem, dass wir hier sind und warten, bis die endlich kommen. Auch wenn wir eben relativ viel investieren, dass es ihnen leichter fällt zu kommen. Wir dürfen den zweiten Ansatz nicht vernachlässigen, glaube ich ganz fest, dass wir selbst einfach dort sind. Eben Salz sind. Salz und Licht sind nicht nur dort, wo das ganze Salz im Sack ist, sondern ganz eben verstreut auf der Straße oder wo auch immer. Das Licht dort, wo eben Dunkelheit herrscht. Mit diesem Gedanken sind wir nicht allein. Bill Hybels drückt das so aus, hat mich natürlich auch noch etwas inspiriert, darüber nachzudenken. Nicht Brücken bauen, die es Außenstehenden erlauben, in die Gemeinde zu kommen, die bestehenden Barrieren zu überwinden, sondern Brücken bauen, die uns erlauben, zu den Außenstehenden zu gelangen. Einfach nochmal so in einem Schlagwort zusammengefasst, diese Botschaft, dass wir diese Alternative eben stärken sollen. Es ist nicht ein Entweder-Oder, ich plädiere nicht dafür, dass wir das andere nicht tun sollen, aber wir sollen dem zweiten Ansatz vermehrt Gewicht verleihen. Ich möchte nun noch anhand einer Geschichte, einer Begebenheit von Jesus das etwas erläutern, wie Jesus das macht. Und lese dazu aus Markus 2, die Verse 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, mit zweifelhaftem Ruf, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Hier wird ja in diesem Text werden beide Ansätze erwähnt, oder ganz am Anfang heißt es ja, die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Die Menschen kamen natürlich auch zu Jesus und sogar in großen Scharen. Jesus war natürlich der attraktivste Referent, so in Anführungszeichen, den es gab, mit seiner vollmächtigen Lehre, mit seiner Vollmacht, Kranke zu heilen, Besessene zu befreien und so weiter. Aber was wir hier eben sehen, das ist nicht das Einzige, was Jesus eben getan hat. Er hat nicht nur gewartet irgendwo, bis die Leute kamen, er war nicht nur im Tempel und hat dort gelehrt, sondern er ging eben auch ganz gezielt zu Menschen. Und was an dieser Geschichte sicher sehr speziell ist, ist, dass er auf Levi zuging, den Zöllner. Ich denke, ja, ihr wisst alle in etwa, was Zöllner für ein Image hatten damals. Nicht besonders beliebt bei der Gesellschaft, bei den übrigen Menschen. Die meisten von ihnen haben mit Sicherheit mehr Geld eingenommen, gefordert, als ihnen eigentlich zustand. Ich denke, dass der Levi hier auch keine Ausnahme war. Er war vom römischen Reich angestellt. Die Zöllner waren eigentlich reich. Die hatten Häuser, konnten sich leisten, große Feste zu veranstalten. Die hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Außer vielleicht ein gutes Gewissen. Jedenfalls hat Jesus diese Brücke zu Levi überschritten, hat diesen Menschen angesprochen. Wir können nicht genau sagen, warum das so war, was Jesus denn da jetzt bewegt hat, den Levi zu rufen in seine Nachfolge. Aber er hat es getan, obschon Jesus genau wusste, wer Levi war. So als Nebensatz noch könnten wir hier einflechten, wenn Jesus eben sogar diesen Levi gerufen hat, dann hat keiner von uns, niemand von uns, könnte denken, mich kann Jesus nicht gebrauchen. Jeder von uns, Jesus möchte jeden von uns rufen, sofern er nicht schon uns gerufen hat und wir in seiner Nachfolge stehen, ihm nachzufolgen. Jesus hat den Levi gerufen. Und was jetzt auch sicher sehr, sehr speziell ist an dieser Begebenheit, der Levi hat nicht irgendwo eine Risikoanalyse inszeniert und sich überlegt, was bedeutet das, wenn Jesus mich ruft und ich ihm nachfolge? Welche Risiken gehe ich ein? Lohnt sich das? Wird sich das finanziell auszahlen? Verliere ich, weiß ich was, meinen Reichtum? Nichts von alledem. Er ist aufgestanden und ist Jesus nachgefolgt. Ich habe mich gefragt, warum war das wohl so? Wie kommt das, dass ein Levi, der ja eben eigentlich alles hatte, was er brauchte, auch vielleicht eben außer einem guten Gewissen, dass er aufsteht, ohne zu zögern und Jesus nachfolgt? Ich glaube eigentlich, dass das nicht die erste Begegnung war, dass Levi schon vorher mindestens von Jesus gehört hat. Vielleicht ist er ihm schon einmal begegnet. Ich glaube, dass er gewusst hat, wer Jesus wirklich ist, dass es nicht irgendein Lehrer ist, sondern dass er gewusst und auch gespürt hat in seinem Herzen, das ist Gottes Sohn. Das ist die Gelegenheit. Vielleicht hat er auch gespürt, dass das für ihn die Gelegenheit ist, mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen. Vielleicht hat er eben seinen Reichtum nicht so richtig genießen können, weil er eigentlich wusste, so ganz rechtmäßig ist das Zeugs nicht, was ich da alles habe. Und er hat möglicherweise eben diese Gelegenheit erkannt, dass hier jemand ist, der ihm mehr bietet als seinen Reichtum. Und ich glaube nicht, dass er gewusst hat, was ihm alles bevorsteht, was er vielleicht alles eben weggeben soll, für diesen Preis, Jesus nachzufolgen. Aber er brauchte keine lange Bedenkzeit. Er hat sich direkt entschieden, ja, ich will diesem Jesus folgen. Wir hören sonst wenig von Levi, was dann später noch war. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass der Levi das nie bereut hat. Das war die erste Brücke in dieser Begebenheit, die Jesus überschritten hat, den Levi anzusprechen und ihn in seine Nachfolge zu rufen. Jetzt gibt es aber noch eine größere, vielleicht ist das eben eine von meinen Atlantikstraßenbrücken da, die dann gerade noch folgte hinten dran, nämlich die Brücke, an dieses Fest zu gehen. Da war nicht nur der Levi, sondern da waren seine Kumpels, seine Kollegen in großer Zahl, Menschen mit schlechtem Ruf, hat es da geheißen. Und Jesus hat sich einladen lassen, an dieses Fest zu gehen, dahin zu gehen. Das war nicht so selbstverständlich. weiß nicht, wer von uns sich das getraut hätte, nicht abgewogen hätte, was bringt jetzt das, was handle ich mir für Schwierigkeiten ein, wenn ich an diesem Fest teilnehme. Und es war ja auch so, es hat keine lange Zeit gedauert, haben die Pharisäer ihn versucht da anzuklagen, haben den Jüngern gesagt, was ist denn das, euer Meister, der mit Zöllnern und Sündern isst, sich an den Tisch setzt. Das war keine Kleinigkeit für Jesus, hier an dieses Fest zu gehen. Aber, und das ist eben das Großartige an Jesus, für Jesus war eben nicht wichtig, was die anderen Leute dann über ihn sagen würden, sondern Jesus wurde getrieben von der Liebe zu diesen Menschen. Nicht nur zu den Anständigen und Braven, sondern eben auch zu den Menschen, die wirklich den Arzt brauchen. Er sagt, ja, ich bin gekommen für die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gerechten, sondern die Sünder. Und Jesus hat uns das wirklich vorgemacht. Eben uns nicht, dass wir nicht zu stark überlegen, ja, was hat jetzt das für Einflüsse, was denken die Leute von mir, sondern dass wir unser Herz bewegen lassen, dahin zu gehen, wo eben diese Menschen sind, die Jesus brauchen. Das ist, glaube ich, da ist uns Jesus einfach das perfekte Vorbild. Er hat das wirklich gemacht. Seine Liebe hat ihn getrieben. Ich denke, man kann kaum über Brücken sprechen, über eben solche Brücken jetzt zwischen Menschen, ohne die allerwichtigste und die entscheidendste Brücke auch noch zu erwähnen. Das ist natürlich die Brücke, die Jesus geschaffen hat, die er gebaut hat, die uns Menschen erlaubt, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und dieses Tal, dieser Abgrund dazwischen, den hätten wir niemals überwinden können, ohne diese Brücke, die Jesus da gebaut hat. Und das ist sicher das Großartigste. Und wenn wir das jetzt in den Zusammenhang bringen mit dem ganzen Thema, wir sind dankbar, denke ich, wir sind glücklich, dass wir diese Brücke gefunden haben, dass wir über diese Brücke gehen konnten, dass wir die Beziehung zu Gott erleben durften. Jedenfalls gilt das für mich. Und ich bin jetzt schon fast 50 Jahre auf diesem Weg, 49 sind es. Und ich bin heute vielleicht dankbarer denn je, dass ich auch als Junge, als Knabe, wie ihr leicht ausrechnen könnt, dass ich das als Knabe bereits erlebt habe, dass ich über diese Brücke gehen durfte. Und das ist wirklich eine Erfahrung, jetzt eben über Jahrzehnte, die ich niemals missen möchte. Unsere Überzeugung, unser Glaube, was Jesus getan hat, ist absolut einmalig. Es gibt keine andere Religion, in der wir von außen erlöst werden. Die anderen Religionen lehren eine Selbsterlösung. Wir müssen irgendwelche Anstrengungen vollbringen, um irgendwas zu erreichen, schlussendlich mal in den Himmel zu kommen. In unserem Glauben ist alles vollbracht. Jesus hat diese Brücke gebaut. Wir dürfen sie einfach passieren. Wir dürfen durch Glauben die Erlösung annehmen. Und was uns eben jetzt auch weiter motivieren sollte, was uns anspornen sollte, dem Vorbild von Jesus nachzueifern, heißt, wir wollen uns bemühen, anderen Menschen diese Brücke auch zu zeigen. Es ist ja nicht das Endziel, dass wir eine Brücke von uns zu anderen Menschen schaffen, sondern das Endziel ist ganz klar, wir gehen über diese Brücken, um den anderen Menschen die Brücke zu Gott schlussendlich zu zeigen, um ihnen diesen Weg leicht zu machen. Jesus ist unser Vorbild in allen Bereichen. Für mich ist Jesus wirklich das Vorbild. Es fällt uns nicht immer leicht, diesem Vorbild nachzukommen. Aber das Entscheidende ist unsere Motivation, dass wir bereit sind, uns von seinem Geist leiten zu lassen. Er erwartet eben nicht riesige Anstrengungen von uns, große Resultate, sondern er möchte unser Herz. dass unser Herz entzündet wird, bewegt wird, dass wir eben auch aus Liebe zu anderen Menschen, zu Kranken, zu Sündern bereit sind, Brücken zu überschreiten und ihnen diese Botschaft zu bringen, auf eine Art und Weise, die es ihnen eben leicht macht, schlussendlich über die Brücke zu Gott zu kommen. Amen.